Grüß Gott, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen heißt sie Sabine Böhler. Zu Gast ist heute der Hildegard-Therapeut und Gesundheitsberater Heilpraktiker Josef Karl Schneider. Und im Mittelpunkt unserer Lebenshilfe steht der Diabetes Typ 2, also der sogenannte Altersdiabetes. Und wir sprechen darüber, wie der Diabetes bzw. Blutzuckerspiegel mit Hilfe der Phytotherapie der Pflanzenheilkunde auf natürliche Art und Weise gesenkt werden kann. Überschrieben haben wir unsere Gesundheitssendung Blutzucker natürlich senken, die heilende Kraft edler Pflanzen und Früchte. Und ich begrüße dazu ganz herzlich meinen Studiogast, Heilpraktiker Josef Karl Schneider. Grüße Gott.
Grüße Gott, Frau Böhler. Vielen Dank, dass ich wieder da sein kann. Und auch alle liebe Grüße an die Hörer draußen von Radio Horeb.
Ja, unser heutiger Gast, Herr Schneider, Sie sind Heilpraktiker, Sie sind Hildegard-Therapeut und Hildegard-Gesundheitsberater, ausgebildet bei Dr. Wikard Strelo am Hildegard-Institut in Allensbach. Dr. Strelo, er ist promovierter Naturwissenschaftler und er ist der Nachfolger des österreichischen Arztes Dr. Godehard Herzger, der als Pionier der sogenannten Hildegard-Heilkunde gilt. Dr. Herzger, er hat im letzten Jahrhundert die medizinischen Empfehlungen der heiligen Hildegard von Bingen, die ja im Jahr 2012 auch zur Kirchenlehrerin erhoben wurde, aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt. Und Dr. Gottfried Herzger hat die Empfehlungen Hildegards, die unter anderem zum Heil des Leibes dienen, konsequent angewandt und erforscht. Und das war damals recht umstritten und hat auch in Ärztekreisen Aufsehen erweckt. Doch seine Erfolge bzw. die Erfahrungen, die waren bahnbrechend. Zahlreiche Bücher sind seit 1970 erschienen und man könnte sagen, die Heilkunde nach der heiligen Hildegard von Bingen wurde damit geboren. Jetzt komme ich auf Ihren, sage ich mal, Ausbildungsleiter nochmal zu sprechen, der Sie mit ausgebildet hat, Herr Schneider, auf den Dr. Wikard Strelo. Er ist promovierter Naturwissenschaftler und hat das Werk des 1997 verstorbenen Dr. Herzger weitergeführt und er bietet Ausbildungskurse an am Hildegard-Institut in Allensbach. Herr Schneider, Sie gelten als Kenner der Hildegard-Schriften und werden auch heute die Weisheiten der Visionärin und Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen mit einfließen lassen. Hatte sie denn damals schon eine Einsicht darin, dass der Diabetes, um den es ja heute im Schwerpunkt geht, einmal so sich über die Erde ausbreiten würde?
Nein, ich glaube, das war zur damaligen Zeit nicht absehbar. Hildegard hat den Begriff Zucker oder Diabetes, wie wir ihn heute kennen, eigentlich auch gar nicht gekannt. Es war ja so, dass die Hildegard mit der Säftelehre zu tun hatte, die ja noch bis ins 16., 17. Jahrhundert hinein allgemeiner Standard war. Dieses Säftegleichgewicht konnte in Ungleichgewicht geraten, dann wurde von schlechten Säften gesprochen und die Hildegard hat immer versucht, diese schlechten Säfte wieder in Ordnung zu bringen. In dieser Hinsicht hat sie natürlich den Zucker, welcher ja eine Erkrankung des Stoffwechsels ist, schon gekannt. Aber eben nicht unter diesem Begriff. Man muss noch dazu sagen, dass der Blutzucker damals möglicherweise auch gar nicht so im Vordergrund stand, weil die Ernährung der Menschen ganz anders war. Wir haben heute, das habe ich also auf einer Internetseite einer internationalen Gesundheitsorganisation gesehen, 300 Millionen Menschen auf der ganzen Erde, die von dieser Erkrankung, insbesondere von diesem Typ 2, betroffen sind. In Europa sind es 60 Millionen und etwa 10% unserer Bevölkerung. Davon ist der große Teil, 2/3, mit dem Diabetes 2, also mit diesem sogenannten Altersdiabetes. Ich möchte mal den anders nennen, ich möchte sagen, erworbenen Diabetes betroffen.
Wo sehen Sie die Gründe für den Anstieg? Wir sind doch heute so eine aufgeklärte Gesellschaft, Herr Schneider.
Ja, das stimmt schon, aber viel hilft uns das nicht. Der Hintergrund ist ganz einfach der, dass sich unser Lebensstil so stark verändert hat. Schauen Sie, Menschen im Mittelalter, die haben am Tag zwischen 6 und 8 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Das war ganz normal. Vor einiger Zeit war im Fernsehen wieder diese Sendung über die Pilgerin, das ist ein Zweiteiler gewesen. Die sind zu Fuß von Schwaben nach Santiago de Compostela gegangen. Und das hat damals, war das ganz normal.
Oder auch schon fast eine Stunde zum Kirchbesuch.
Oder
einmal
so.
Einmal hin, zurück sind schon am Tag 2 Stunden oder um nahe Verwandte zu besuchen.
Ja, also das war, die Bewegung hat damals gar nicht in Frage gestanden. Das war einfach Bestandteil des Lebens. Und so ist es halt heute leider nicht mehr. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass wir glücklich sein müssen, wenn wir es am Tag auf 600 Meter normalen Fußweg bringen. Das ist natürlich zu wenig. Die Bewegung spielt eine entscheidende Rolle, das wusste Hildegard auch und unter anderem auch Sebastian Kneipp, den ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen möchte, auch ein Vater der Naturheilkunde, der dieses Fünf-Säulen-Prinzip aufgestellt hat. Und in diesem Fünf-Säulen-Prinzip wird gesprochen von Ernährung, von Luft, Licht und Bewegung, von Pflanzenheilkunde und von Lebensordnung. Und wer das sich auf der Zunge zergehen lässt, der wird feststellen, das ist sehr, sehr ähnlich zu dem, was Hildegard so gesagt hat.
Heute werden wir darüber sprechen, wie auf natürliche Art und Weise, also mit Hilfe der Natur und der Ernährung, der Blutzuckerspiegel gesenkt werden kann und das mit einfachsten Mitteln, wie Sie sagen. Wir sprechen über Diabetes mellitus, den sogenannten Altersdiabetes. Er gilt als schwere chronische Stoffwechselerkrankung und gilt als eine der größten Volkskrankheiten mit steigender Tendenz. Wir wissen, die Behandlung ist ganz klassisch, entweder noch mit Tabletten, falls das geht, oder eben mit Insulin, dass Insulin zugeführt wird. Vielleicht bevor wir darüber sprechen, welche Rolle nun die Pflanzenheilkunde spielt in der Diabetesbehandlung, vielleicht, dass Sie noch mal erklären, was da überhaupt im Körper passiert oder auch nicht passiert bei einem erhöhten Blutzuckerspiegel.
Das, was nicht passiert, das ist eigentlich das Wichtige. Ich möchte an dieser Stelle sagen, an Diabetes sterben bedeuten mehr Menschen als an Krebs. Das muss man mal gar klar sagen. Und zwar in einem.
Aber nicht an Diabetes, an den Folgeerkrankungen.
An den Folgeerkrankungen, so ist es. Also man muss wirklich sagen, vor allem die Symptome der Diabetes lassen sich nicht immer eindeutig dieser Erkrankung zuordnen. Ja, wir haben also zum Beispiel die Polyneuropathie, wir haben schlechte Durchblutung, wir haben Gefäßerkrankungen, wir haben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wir haben Lungenbeschwerden, wir haben Augenprobleme und es lässt sich nicht immer sofort der Diabetes zuordnen. Mit einfachsten Mitteln haben Sie vorhin gesagt. Warum mit einfachsten Mitteln? Weil beim Zucker passiert Folgendes. Ich habe mal so ein schönes altes Auto gehabt in meinem Passat und der hatte also eine unangenehme Eigenschaft. Der hatte eine Zentralverriegelung und wenn man die betätigt hat, dann gingen die Türen trotzdem nicht auf. Man musste dran rütteln oder mit dem Schlüssel aufmachen, damit man die Tür aufbekommen hat. Und ungefähr so ist das beim Diabetes 2. Die Zelle, in dem Fall das Auto, muss mit dem Insulin aufgesperrt werden, damit der Zucker, der Fahrer, in die Zelle hinein kann. Mit der Zeit leiert dieses System aus. Das heißt, die Zelle wird insulinresistent. Diese Resistenz ist das Gefährliche, weil die Zellen dann nämlich verhungern, obwohl ein gefüllter Brotkorb vor ihnen liegt. Das ist eigentlich der Mechanismus dieser Erkrankung. Und deswegen ist das auch so schleichend. Das Schleichende macht Diabetes so wahnsinnig gefährlich. Weil das ist natürlich wie beim Auto auch, ne, 3-4 Mal funktioniert es noch, aber irgendwann denkt man doch drüber nach, also irgendwann sollte ich in die Werkstatt gehen, weil die Tür wirklich von 10 Versuchen 5-6 Mal nicht aufgeht. Nur leider sind wir nicht so klug, das zu tun. Mit einfachen Mitteln, das wollte ich noch sagen. Wir haben Pflanzen, wir haben vor allem Beeren und Gemüsepflanzen, die uns aber helfen, diesen Mechanismus wieder in Gang zu bringen. Durch die Senkung des Blutzuckers wird weniger Insulin ausgeschüttet. Dadurch werden diese langhangischen Inselzellen, die sich in der Bauchspeicheldrüse befinden, geschont. Denn der Ausfall dieser Zellen, der dann letztendlich zum insulinpflichtigen Diabetes führt, also wo man spritzen muss, das ist eine schleichende Entzündung dieser Zellen. Also es wird immer von Ermüdung gesprochen, aber der Ermüdung geht eben eine schleichende und fortschreitende Entzündung voraus.
Und die Kräuter, die regen die Bauchspeicheldrüse zur Insulinproduktion wieder an?
Nein, so kann man es nicht sagen. Im Gegenteil. Dadurch, dass der Blutzucker gesenkt wird. Es gibt eben Pflanzen, die in der Verstoffwechslung im Körper eine Senkung des Blutzuckers bewirken. Und damit auch automatisch eine Senkung des Insulinpegels. Denn das geht ja Hand in Hand. Wir haben Rezeptoren im Körper. Diese Rezeptoren sagen, so und so viel Nahrung ist gekommen, also muss ich so und so viel Insulin einspritzen, damit meine Zellen alle gefüllt werden können. Genau das ist der Mechanismus. Also ich nehme eine Pflanze, nehmen wir mal den Rhabarber zum Beispiel oder eine der schönen Beeren wie die schwarze Johannisbeere. Und da sind Pflanzeninhaltsstoffe drin, die über den Verdauungsvorgang bewirken, dass weniger Insulin ausgeschüttet werden muss. Und das schont die Bauchspeicheldrüse und hilft ihr bei der Heilung. Allerdings muss ich dazu sagen, mit Pflanzenheilkunde lässt sich Zucker nicht heilen. Zucker ist eine Erkrankung, die unbedingt in ärztliche Hände gehört. Aber was man machen kann, ist, man kann möglicherweise die Schwelle zum Insulinpflichtigen, also zum Spritzen hin, das kann man verhindern oder zumindest verlängern, bis das soweit ist.
Genau, und über den Apfel werden wir unter anderem sprechen, über Rhabarber, Feigen, den Knoblauch, die Weinblätter, grüner und roter Paprika und auch Nüsse zum Beispiel oder Sanddorn, Hagebutte. Das wird heute zur Sprache kommen. Doch Sie haben schon angesprochen, ein Mensch, wo der Verdacht auftaucht bei einem Patienten, dass der Blutzuckerwert erhöht sein könnte, gehört auf jeden Fall in fachkundige Hände, also in die Hände eines Arztes und Mediziner. Und wir wollen heute gesundheitsfördernde Tipps geben oder auch vielleicht wichtige Tipps zur Prävention. Was ist denn für Sie auch als Heilpraktiker ein wichtiges Parameter, um zu sagen, in welchem Stadium sich vielleicht der Patient, der zu Ihnen kommt, mit einer Diagnose, dass der Blutzuckerwert erhöht ist?
Meistens wird diese Diagnose per Zufall gestellt. Das ist auch das Problem dieser Erkrankung. Der Patient geht zum Hausarzt und sagt, er hat irgendwie ein Problem wie Reißen im Knie oder so irgendwas oder eine Taubheitsgefühl irgendwo. Und dann macht der Arzt diesen Zuckertest und stellt fest, dass der Wert deutlich erhöht ist. Man spricht immer bei deutlich erhöhtem Wert bei allem, was über 110 ungefähr geht. Heißt es ja, sie haben Zucker. Und dann kommt eben das, was jetzt gerade heute interessanterweise in einer großen Münchner Tageszeitung als Aufmacher in großen Lettern steht, Schockdiagnose Diabetes. Eigentlich kündigt sich das schon lange an. Und zwar eben mit Symptomen, die auch zu anderen Krankheiten gehören können. Zum Beispiel vermehrte Müdigkeit. Auch irgendwie, man hat dann so ein bisschen so ein gestopftes Gefühl manchmal. Also man hat das Gefühl, man kann das alles nicht so richtig verdauen. Dann natürlich Augenprobleme. Ja, wenn plötzlich irgendwie, sagen wir mal, das Gesichtsfeld eingeschränkt ist oder Punkte oder irgendwelche Beeinträchtigungen des Sehfeldes erzeugen, sollte man immer auch ein bisschen an Zucker denken. Auch bei den sogenannten Polyneuropathien, also Stechen, Kribbeln, Kratzen irgendwo am Bein, Fußbereich, Knöchelbereich vor allem oder in den Zehen, Taubheit, immer auch an Zucker denken. Man kann ja, das ist ja das, was ich immer wieder feststelle, diesen Glukosetoleranztest machen. Der ist von jedem Hausarzt, das kann jeder machen, ein oraler Test. Da trinkt man eine bestimmte Menge Zuckerwasser auf nüchternen Magen und nach einer bestimmten Zeit, also wird vorher gemessen und nach einer bestimmten Zeit gemessen, man muss so und so viel Zucker abgebaut sein. Oder in unserem Beispiel, es müssen so und so viele Leute ins Auto eingestiegen sein. Das misst man. Und wenn halt die Tür klemmt, dann können nicht so viele einsteigen und dann hat man bei dem Glukosetoleranztest am Schluss einen erhöhten Wert und dann sagt er, na, also das funktioniert so nicht mehr. So kann man dieses Versagen dieses Systems sehr früh erkennen und auch schon sehr früh etwas dagegen tun. Und die Pflanzenheilkunde, wie gesagt, heilt nicht in dem Fall diese Erkrankung, sondern sie verhindert eigentlich mehr das Fortschreiten. Sie gibt uns sozusagen die Möglichkeit oder die Natur gibt uns die Möglichkeit, hier einen Halt zu gebieten. Mhm. Ich habe das so formuliert, Die Natur stellt blutzuckersenkende Nahrungsmittel zur Verfügung, da sprechen wir nachher noch. Sie stellt vitaminreiche Nahrungsmittel zur Verfügung und sie stellt auch solche Nahrungsmittel zur Verfügung, die den Verdauung, also die Stoffwechselung fördern und gibt ausreichende praktisch Energie zur Verfügung, die nicht immer mit der Ausschüttung von Insulin einhergeht. Und da muss man jetzt an der Stelle sagen, ohne jetzt irgendeine Schuld zuzuweisen, aber in der Industrie wird eben sehr viel Design-Food angeboten und da ist halt immer viel Zucker drin. Ich warne auch immer vor diesen sogenannten Low-Fat-Produkten, 0,1, was weiß ich, Weinstephan oder so. Da muss man mal hinten drauf gucken. Da ist meistens, es ist nichts gegen Weinstephan jetzt, also überhaupt nicht, ist eine sehr gute Firma. Aber die müssen das so machen. Wenn ich das Fett rausziehe, dann ziehe ich auch den Geschmack raus. Und das wird dann meistens durch Zucker oder Zuckerersatzstoffe, wird das ausgeglichen.
Ja, wahrscheinlich eher bei Joghurts oder bei Dickmilchprodukten.
Ja, ja, also vor allem dort, ne? Also überall, und das gibt auch bei Käse, dass plötzlich dann einer sagt, ja, es sind also jetzt Käseaufstrich mit 0,1% Fett oder so.
Und dann ist Zucker beigemischt.
Meistens. Man muss dann hinten mal drauf gucken, also ja, steht ja dabei, was dabei ist. Mhm. Und dann steigen die Zuckeranteile meistens an.
Da sprechen Sie noch etwas an, nämlich, dass wir uns versuchen, bewusst zu ernähren mit Hilfe von Nahrungsmitteln, die wenig Fette beinhalten. Aber Sie sagten schon, dann wird oftmals auch, um dem ganzen Geschmack zu geben, ist ein vermehrter Zuckergehalt im Produkt doch enthalten.
Kann sein, muss nicht, kann sein.
Kann sein. Ja. Mhm. Also es lohnt sich doch hinten mal mit der Lupe, wenn man es im Laden nicht so genau lesen kann, aber genau. Dann zu Hause mit der Lupe doch mal zu schauen, ob nicht vielleicht im Produkt dann auf einmal ein Zucker auftaucht an einer Stelle, wo man ihn gar nicht vermutet, wie zum Beispiel im Käse. Aber ich möchte noch auf was anderes jetzt zu sprechen kommen. Kurz, Herr Schneider, wir sprechen ja darüber, Blutzucker natürlich senken. Wir wollen über die heilende Kraft edler Pflanzen und Früchte sprechen. Aber die Diäten möchte ich noch mal kurz ansprechen und Hungerkuren, weil da könnte man doch meinen, mit einer Diät bringe ich meinen Stoffwechsel auch so weit wieder in die Balance und vielleicht auch meine Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die für die Insulinproduktion zuständig sind. Aber Sie sagen, nee. Gar nicht.
Naja, nein, will ich jetzt an der Stelle nicht sagen. Es ist so, auch die Hildegard hat ja Heilfasten immer wieder in den Vordergrund gestellt. Heilfasten ist aber etwas anderes als eine Hungerkur. Und eine Hungerkur ist nochmal was anderes wie eine geführte Diät. Dieser Jojo-Effekt, von dem immer wieder die Rede ist im Zusammenhang mit strengen Diäten, der ist vor allem darauf zurückzuführen, dass eben das Stoffwechselgleichgewicht im Körper gestört wird durch die Diät. Wir brauchen den Zucker ja. Der Zucker und auch das Fett und auch die Eiweiße sind ja Lebensbausteine. Ich kann ja nicht hingehen und kann sagen, okay, ich mache jetzt, was weiß ich, keine Kohlenhydrate mehr und keine Fette mehr und Zucker lasse ich auch weg. Dann ist das so, als würde man ja den Tank leer machen und nur noch Luft rein tun. Da läuft das Auto nicht. Man muss wirklich den Körper als eine Balance, ein System ansehen, das immer auf Ausgleich bedacht ist. Und jede Ernährungsumstellung, jede langfristige Ernährungsumstellung sollte das zum Ziel haben. Der Körper bleibt in der Balance, Säftegleichgewicht, wenn wir so wollen. Aber ich kann jetzt zum Beispiel bestimmte Dinge, die ich als Diabeteskranker zum Beispiel unbedingt reduzieren muss. Dazu gehört der Zucker, dazu gehört Kohlenhydrate. Es gibt ja diese berühmte Kohlenhydrateinheit, diese KH oder KI oder wie man mal gucken, KI, ja. Und da gibt es also Broschüren drüber, ja, dass zum Beispiel ein halbes Glas Milch eine KI hat oder ein Viertelstück Pizza oder ein Drittel Glas Orangensaft. Also diese sogenannte Kohlenhydrateinheit, die also 10 Gramm Kohlenhydrate, die der Körper verbrennt, beinhaltet. Das, glaube ich, diese Sachen muss man schon sehr genau beachten. Aber eine Hungerkur, also eine Nulldiät oder so etwas, empfehle ich auf gar keinen Fall. Das bringt, darf man übrigens auch als Zuckerkranker gar nicht. Denn es gibt ja immer die Gefahr der Unterzuckerung. Und dann kann ein Zuckerkranker ins Koma fallen.
Nun werden Hungerkuren ja eher von jungen Frauen oder Männern im oder auch im mittleren Alter Aber damit kann ich auch schon Weichen stellen für eine spätere Zuckererkrankung.
Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das, also deswegen, ich warne wirklich ganz, ganz schwer vor diesen wirklich radikalen Sachen, weil das mitunter so etwas auslösen kann.
Aber wovor Sie nicht warnen, sind zum Beispiel Äpfel.
Nein.
Und da komme ich zu dem Sprichwort und frage Sie gleich, warum das wahr ist, nämlich das Sprichwort, an apple a day keeps sickness away, also ein Apfel am Tag hält Krankheit fern.
Ja, das ist die schönere Version. Ich nehme immer die Version, die den Heiler ein bisschen mehr ärgert. Der heißt, an apple a day keeps the doctor away. Ja. Aber in dem Fall ist das Sprichwort vor allem deshalb wahr, weil Äpfel eine besonders ausgleichende Wirkung haben im Zucker, im Insulinhaushalt des Körpers. Also es ist praktisch ein ausgleichendes oder tonisierendes Mittel. Der Zuckergehalt variiert je nach Sorte, da muss man ein bisschen aufpassen. Eigentlich sind grüne Äpfel zu bevorzugen, aber heutzutage sind auch Äpfel schon verändert, gezüchtet, dass zum Beispiel keine Pektine mehr drin sind. Ein Apfel wird durchgeschnitten, ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt, und dann bleibt er liegen und wird nicht braun. Und solche Äpfel sollte man meiden. Vor allem wegen den Histaminen, das hat was mit den Allergenen zu tun, die dadurch kommen. Also immer am besten alte Apfelsorten nehmen. Und wenn man da so einen Apfel isst, meistens so am Vormittag, also so zwischen, ich sage immer zur Brotzeit, dann macht man seinem Körper einen großen Gefallen, tut man seinem Körper einen großen Gefallen. Sie werden lachen, aber meine 19-jährige Tochter möchte das immer noch von mir, dass ich morgens ihr einen Apfel mitgebe zum Pausenbrot. Das ist einfach eine sehr schöne Sache.
Das war der Apfel schon mal als eine edle Pflanze, die dazu beitragen kann, dass der Blutzuckerwert auf eine natürliche Art und Weise gesenkt werden kann. Und jetzt sprechen wir über eine Frucht, die Feige, die ich eher als sehr süß in Erinnerung habe und mir gar nicht vorstellen kann, dass sie helfen kann zur Prophylaxe von Diabetes mellitus, dem Altersdiabetes.
Ja, aber es ist tatsächlich so, dass die Feige eine sehr positive Wirkung hat. Ich will das mal ganz kurz nochmal aus einem Buch zitieren. Süße Feigen. In einer bestimmten Feigenart stecken Blutzuckerkillereffekte. Also nicht nur hebende, sondern wirklich Blutzuckerkillereffekte. Und zwar der Nopal-Feigenkaktus gedeiht in Mexiko und wird bis zu 7 Meter hoch und bis zu 50 Jahre alt. Dieser Feigenkaktus wird seit Jahrhunderten von der Bevölkerung dort medizinisch genutzt. Die Bevölkerung verwendet ihn zur Behandlung von Gastritis, Colitis, Geschwüren und eben auch zum Blutzuckersenken. Das wussten die auch nicht. Die haben halt dann gesagt, mir ist schlecht, mir geht's nicht gut. Dann haben sie den Kaktus gegessen, beziehungsweise die Feige davon, und es ist ihnen gut gegangen. Es geht immer bei diesen Früchten um die sogenannte glykämische Wirkung. Zum Beispiel Weißmehl hat die höchste glykämische Wirkung neben Traubenzucker. Das heißt, wenn ich jetzt eine Semmel esse, dann schießt mein Insulin sofort in die Höhe. Und das will man verhindern. Man möchte gerne, dass der Insulinwert nicht mit einer Steigung von über 1 da in dieses Blut hinein gespritzt wird, sondern eher verhalten, eher moderat. Und das machen eben diese Früchte.
Wie finde ich die? Wo finde ich die?
Gut, eine gute Frage. Also die mexikanischen werde ich jetzt möglicherweise nicht so leicht finden können, aber es gibt in den guten Fruchthäusern süße Feigen, die aus dem Nahen Osten kommen, die man auch hernehmen kann. Es gibt auch in dieser KI-Tabelle, die ich erwähnt habe, gibt es einen Bereich, der sich damit auseinandersetzt, mit dieser Feigengeschichte. Jetzt muss ich nur ganz kurz schauen, ob ich das jetzt sofort greifbar habe. Also man darf jetzt zum Beispiel, nur als Beispiel, 12 Weintrauben essen, 4 Pflaumen essen oder eine ganze große Feige essen. Das ist jetzt so
die Maßeinheit.
Maßeinheit. Das entspricht immer einer KI. Ne? Halbe Grapefruit zum Beispiel, einen ganzen Apfel, der macht gar nichts. Die größten Probleme machen natürlich so Sachen mit Weißbrot. Ne? Weißbrot darf man nur ein kleines Stück Weißbrot essen. Weizenmischbrot nur eine Scheibe.
Eine Frucht, die wir jetzt auch noch ansprechen möchten, ist etwas in Vergessenheit geraten. Der Rhabarber, obwohl im Sommer bei uns zumindest in den Biergärten hat die Rhabarberschorle ihr Coming Out vor ein paar Jahren gefeiert.
Ja, genau.
Oder Comeback.
Ja. Ja, was Folgendes zu sagen. Der Rhabarber ist eine schöne Mischung aus süß und sauer. Süß und sauer erinnert uns nicht nur geschmacklich daran, dass das gut ist, sondern vor allem auch wegen des Säure-Basen-Haushaltes. Der Säure-Basen-Haushalt bestimmt unsere Gesundheit unserer Säfte, insbesondere des Verdauungssäfte, aber auch des Blutes. Also der ganze Körper arbeitet mit diesen sogenannten pH-Verschiebungen. Immer wieder, dass die Zellen funktionieren, dass unsere Nieren ordentlich funktionieren, dass der Blutkreislauf wirklich jeden Winkel des Körpers erreicht. Das hat alles etwas damit zu tun, ob eben der richtige pH-Wert vorliegt. Und diesen pH-Wert kann man steuern mit solchen Pflanzen, positiv beeinflussen.
Sehr beliebt ist der Knoblauch in der Küche, zwar nicht immer vielleicht vom Nachbarn, der einen dann ertragen muss, aber der Knoblauch gilt nach wie vor, auch als ganze Pflanze gesehen, als Wunderpflanze. Warum?
Nun, es ist eine Wunderpflanze schon deswegen, weil aus jeder Zehe, die Sie bei so einem Knoblauchknöllchen haben, wieder eine ganz neue Pflanze erwächst. Das heißt, in jeder Zehe ist die gesamte Kraft, die Essenz, die Grünkraft, die Lebenskraft dieser Pflanze enthalten. Und das ist natürlich so, dass wir das nutzen können, weil das regt bei uns den Stoffwechsel an. Wir bekommen diese Energie, diese Lebensenergie sozusagen mit jeder Zehe kostenlos, vielleicht nicht ganz kostenlos, aber zumindest frei Haus geschickt. Außerdem hat der Knoblauch eine stark entschlackende Wirkung und man schreibt ihm ungeheure, lebensverlängernde und gesundheitsfördernde Eigenschaften zu. Man spricht ja von den sogenannten Merlin-Tropfen. Da habe ich also auch schon 2, 3 Rezepte gesammelt. Wer da drauf geschworen hat, war zum Beispiel der Schauspieler Johannes Heesters. Und da wissen wir ja, dass der schon so einige Male den Herrn mit der Sense an der Tür abgewiesen hat und 106 Jahre, glaube ich, oder 105 Jahre alt geworden ist. Also Knoblauch hat in der Volksheilkunde einen ganz großen Stellenwert. Bitte immer dran denken, wenn man ihn zubereitet, vielleicht nicht ganz immer roh zu sich nehmen, vor allem wegen der Reizstoffe, die drin sind, vielleicht ein bisschen andünsten, vielleicht in Milch verarbeiten, dann riecht man auch nicht so, da muss man sich vor dem Nachbarn nicht fürchten.
Also in Milch heißt tatsächlich zusammen mit Milch?
Ja, also man kann zum Beispiel ein Sugo, ein schönes italienisches Sugo, also eine Bolognese-Soße, die wird immer mit einem Schuss Sahne oder einem Schuss Milch entknoblauchisiert, sozusagen. Und es ist gleichzeitig auch noch ein Geschmacksverstärker auf ganz natürliche Art.
Jetzt haben Sie kurz schon die mediterrane Küche angesprochen. Vielleicht bleiben wir dann gleich bei Gemüsen aus dem Süden Europas, nämlich der grüne und rote Paprika. Auch er gilt als eine edle Pflanze, wie Sie sagen, mit heilender Kraft, die den Blutzuckerspiegel natürlich senken kann.
Gut, der gehört also, grüne und rote Paprika gehören zu den Nahrungsmitteln, die man unbedingt immer pro Woche 1-2 Mal zu sich nehmen sollte.
Ui, so oft.
Ja, vor allem wegen des Gehalts an Vitamin C und anderen Vitaminen, die auch unterstützend wirken.
Paprika, das werden jetzt viele, gerade unsere älteren Hörer, sagen, der reizt doch aber sehr die...
Ja, wenn man den roh isst, das ist so eine Sache. Deswegen sage ich immer, andünsten in Gemüsebrühe, dann kalt werden lassen über Nacht und am nächsten oder am Tag und dann wieder aufwärmen.
Aber gehen da nicht die wichtigen Vitamine verloren? Weil Paprika ist ja auch ein wichtiger Vitamin C-Träger.
Richtig, Vitamin C ist sehr empfindlich. Deswegen eben diese Methode schonend anwärmen, abkühlen lassen und wieder anwärmen. Es geht ja letztendlich um den Fermentationsprozess, der da in Gang gesetzt wird. Da muss man keine 90 Grad dafür hernehmen.
Vielleicht bei den Pflanzen, die wir jetzt schon besprochen haben, nochmal einen Rückblick auf das, was auch vielleicht die heilige Hildegard von Bingen dazu gesagt hat.
Gut, die hat natürlich die Paprika in der Form nicht gekannt. Aber zum Beispiel Boxhornklee und dann Knoblauch natürlich, Weinblätter. Das ist auch etwas, was im Süden sehr viel verwendet wird. In der griechischen Küche zum Beispiel werden in Weinblätter sehr viele Sachen wie zu Reis oder Fisch und so weiter serviert. Das liegt daran, dass in den Weinblättern erhebliche Gerbstoffe drin sind, die verdauungsfördernd sind. Sie merken, wenn wir über diese Sachen sprechen, auch über den Boxhornklee, der ja aus Vorderasien kommt, der zum Beispiel bei der Gewichtsregulation ganz toll eingesetzt werden kann. Viele Diabetes-2-Patienten haben das Problem, dass sie zu dick sind. Die haben ja immer diesen Teufelskreis. Eines Teils darf ich kein Fett und so weiter und so fort, aber auch keinen Zucker. Was mache ich denn jetzt? Und mit Boxhornklee zum Beispiel, der eine hohe entzündungshemmende Eigenschaft hat, wir haben vorhin drüber gesprochen, der Ausfall dieser langanhaltenden Zellen geht schleichend, eben aufgrund dieser inflammatorischen Entzündung. Und er hat auch etwas mit Übergewicht zu tun, dieser Diabetes 2. Beides kann man mit Boxhornklee sehr schön regulieren. Und dann haben wir noch etwas, was in Deutschland ganz wenig besprochen wird, was aber in den südlichen Ländern eigentlich zum Tagesgeschehen dazugehört durch die Art der Zubereitung. Das ist die resistente Stärke. Wenn Sie Kartoffeln zum Beispiel nach dem Kochen abkühlen lassen und dann 24 Stunden abgedeckt stehen lassen, und am nächsten Tag verspeisen, auch wieder warm machen, dann haben Sie in diesen Kartoffeln die aktive Stärke in resistente Stärke umgewandelt. Und das ist eine hochinteressante Sache, weil nämlich diese resistente Stärke ist erstens ein potenzieller Ballaststoff und ein nachgewiesener Blutzuckerkiller. Er passiert nämlich im Gegensatz zur gewöhnlichen Stärke den Dünndarm komplett und wird erst im Dickdarm fermentiert. Das heißt, man könnte sagen, er hat eigentlich so gut wie gar keine Zuckerwirkung, weil er im Dünndarm nichts fermentiert wird. Für den menschlichen Körper ist resistente Stärke nämlich gar nicht verwertbar. Es ist also mehr ein Ballaststoff. Damit hat sie auch keine Kalorien und kann sich somit auch nicht auf den Blutzuckerspiegel auswirken. Daraus ergeben sich gegenüber der normalen Stärke wie in Reis oder normal gekochten Kartoffeln oder Getreiden gesundheitliche Vorteile.
Und müssen das Salzkartoffeln sein oder geht das auch mit Pellkartoffeln?
Ich glaube, es geht mit jeder Art von Kartoffeln, weichkochenden oder festkochenden Kartoffeln.
Mit oder ohne Schale.
Mit oder ohne Schale. Das ist klar in diesem Fall egal. Es geht hier nur um diesen Abkühlungsprozess und dann wieder Anwärme. Übrigens, man findet es auch bei leicht unreifen Bananen so. Also ich habe zum Beispiel heute Morgen so eine leicht grüne Banane schon zu mir genommen. Die füllt den Magen sehr schön, aber sie hat keinen Blutzuckereffekt. Eben weil diese Fermentierung nicht im Dünndarm stattfindet, wenn die noch so relativ unreif ist. Man muss es natürlich mögen. Das ist bei den Bananen so eine Sache. Bei den Kartoffeln fällt es nicht auf, weil die werden ja wieder warm gemacht und das ist in Ordnung.
Vielleicht ist das ein Ammenmärchen, aber ich hätte jetzt gedacht, unreife Bananen seien auch ungesund für den Organismus.
Naja, unreif ist jetzt vielleicht auch zu viel gesagt. Also sagen wir mal, es muss sich so ein, zwei grüne Streifen unter der gelbe Farbe noch mischen. Ganz unreif darf sie nicht sein.
Also noch nicht ganz durchgereifte Bananen
genau. Enthalten
auch diese resistente Stärke und hat somit keinen Einfluss, einen geringen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel.
Ja, ist richtig.
Schwarze Johannisbeeren. Als Kinder haben wir die immer gerne genascht aus dem Garten. Leider sind sie ein bisschen verschwunden vielleicht aus den Gärten. Aber dennoch sagen sie, sie sind blutreinigend und tragen auch dazu bei, dem Blutzuckerspiegel natürlich entgegenzuwirken.
Ja, es ist so ähnlich wie bei Heidelbeeren, ne? Also oder Blaubeeren. Also es geht damit in der Signaturenlehre. Also Säftelehre gehört bei der Pflanzenheilkunde die Signaturenlehre dazu. Da geht man nach der Farbe und heute weiß man aus den wissenschaftlichen Untersuchungen, dass insbesondere die Farbe der Frucht ist, die den Wirkstoff zur Verfügung stellt. Zum Beispiel Flavonoide, das ist so ein Stichwort. Das sind Farbstoffe, die sich in der Schale oder im Fruchtfleisch befinden und die eben die entsprechende Wirkung hervorbringen. Heidelbeeren zum Beispiel gelten seit langem als geballte Gesundheitsfrüchtchen und auch in der Diabetesforschung nimmt man diese Beere schon seit längerer Zeit unter die Lupe, genau wie die schwarze Johannisbeere. Je dunkler die Frucht ist, desto mehr ist nämlich von diesen Anthocyaninen drin und diese sind Antioxidantien. Das heißt, blaues und rotes Obst schützt nicht nur vor Krebs, sondern möglicherweise auch vor Diabetes, weil man eben den Blutzuckerspiegel damit regulieren kann. Und übrigens, Schöner Nebeneffekt, es wird auch die Verbrennung von Bauchfett angeregt, was wiederum hilft, Übergewicht abzubauen.
Eine Pflanze empfehlen Sie auch, die ich eher gar nicht kenne, die mir unbekannt ist. Ich kenne sie nur als Sträucher, wie sie als Schmarotzer mit an Bäumen, wie sie Bäume befallen. Und für Verliebte oder jung gebliebene Verliebte hängt man sie auch gerne über den Hauseingang, nämlich die Mistel.
Die Mistel. Und zwar die weißbeerige, genau. Das ist nämlich ganz wichtig, die weißbeerige Mistel. Also ich, wie gesagt, Sie wissen, ich bin ein guter Katholik, aber in dieser Beziehung bin ich doch auch ein bisschen Druide, weil ich nämlich sage, dass die weißbeerige Mistel wirklich ein Wundermittel ist. Sie ist einmal eine der meines Erachtens wichtigsten Pflanzen, wenn es um den Schutz der Gefäße geht. Wir wissen ja, bei der Zuckerkrankheit kommt es zu einer Verschlechterung der Gefäßspannung, der Gefäßelastizität. Es bilden sich so Krakelés, sagt man, in dieser Intima, also in diesem innersten Schicht, zum Beispiel der Arterien. Dann setzen sich dort Stoffe fest. Es kommt dann zu der berühmt-berüchtigten Arterienverkalkung. Und die Mistel hat wohl, das muss man ganz klar sagen, hier einen großen Vorteil bei der Heilung dieser kleinen Risse. Diese kleinen Risse werden wieder vom Körper repariert und so kann es also nicht oder weniger zur Arterienverkalkung kommen. Nebenbei hat sie natürlich, weil sie die Gefäße pflegt, solange es sich um reinen Auszugssaft handelt, muss man an der Stelle sagen. Es gibt ja alle möglichen Mistelpräparate, aber ich rede hier wirklich vom reinen Auszugssaft, also dem reinen Stoff sozusagen, hat man festgestellt in wissenschaftlichen Untersuchungen, dass sich die Blutwerte verbessern. Zum Beispiel bei Krebspatienten. Die Misteltherapie gehört zu den alternativen Methoden in der Krebstherapie. Also ich glaube, das ist eine super Pflanze. Und die Hildegard, vielleicht hat sie in der Form nicht erwähnt oder nicht erwähnen wollen, aber sie hat bestimmt über ihre Wirkung gewusst.
Jetzt haben wir doch schon so einiges an Pflanzen und Früchten angesprochen, Herr Schneider. Vielleicht, dass man nochmal ein Gefühl dafür bekommt, in welchem Umfang ich diese einzelnen Früchte doch mit einbaue in meine tägliche Ernährung. Also wir haben über den Apfel gesprochen als Frucht wie Feige, den Rhabarber. Wir haben jetzt über die schwarze Johannisbeere gesprochen. Dann jetzt zum Schluss über die weißbeerige Mispel, Weinblätter, grüner Paprika, Knoblauch und genau, den Boxhornklee.
Es liest sich alles wie das Who is Who einer guten Küche. Wenn man das nämlich genau sieht, dann ist es nämlich eigentlich überhaupt gar kein Problem, das in den Tagesablauf einzubauen, solange man Folgendes gerne tut, nämlich gerne kocht. Man hat immer mit die Möglichkeit, mit diesen Pflanzen, und deswegen sage ich ja, mit einfachsten Mitteln kann man den Blutzucker reduzieren, mit diesen frischen, ist immer wichtig, dass es frische Pflanzen sind. Es kann auch mal eingefroren sein, aber nicht zu lange.
Also wenn ich gerne Orangensaft und Apfelsaft trinke, lege ich mir jetzt immer Johannisbeersaft zu und versuche viel Johannisbeersaft zu trinken. Oder sollte ich das die einzelnen Präparate, Gemüse, Früchte auch kurmäßig anwenden?
Ja, es gibt Kuren, zum Beispiel bei der Hildegard ist es die Wasserlinsenkur, die also eingesetzt werden kann, um schwere chronische Erkrankungen in Griff zu bekommen. Bei den Säften, also solange es sich um reine Auszugssäfte handelt, Achtung, also kein Zucker zugesetzt oder sonst irgendwelche Dinge, Ascorbinsäure und was so noch dazukommt, manchmal in der Industrie, also solange es sich wirklich um reine Säfte handelt. Und das Problem ist, die bekommt man schlecht. Man bekommt sie mal im Reformhaus das eine oder andere, aber man muss eigentlich diese Säfte ein bisschen selber machen. Also frisch ausgepresste Orangensaft ist immer noch das Beste, aber bitte Achtung, legen Sie sich so eine KE-Tabelle zu und schauen Sie rein, wie viel.
Was ist nochmal KE?
Das ist diese Kohlenhydrateinheit. Früher hat man gesagt Broteinheit.
Eben.
Ne? Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, das entspricht 10 Gramm Kohlenhydrate. Und wenn Sie so eine kleine Tabelle, gibt's kostenlos bei der Apotheke, schauen Sie rein, welche, wenn Sie am Tag irgendwie Lust auf, ich weiß es nicht, eine Grapefruit haben oder so, dann wissen Sie, dass der Grapefruitsaft von einer halben Grapefruit einer KE entspricht. Und wenn Sie sich schonen wollen, dann verdünnen Sie halt dann mit gutem Wasser. Schmeckt auch super.
Sie haben eingeschaltet hier in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Ich bin Sabine Böhler und mein Gast ist heute der Heilpraktiker und Hildegard-Therapeut und Gesundheitsberater Josef Karl Schneider. Wir sprechen über Diabetes mellitus, den sogenannten Altersdiabetes. Und wir sprechen darüber, wie der Blutzuckerspiegel natürlich gesenkt werden kann mit Hilfe der heilenden Kraft von edlen Pflanzen und Früchten. Und wir haben Sie eingeladen, liebe Zuhörer. Und jetzt möchte ich gerne den Herrn Vinzenz aus Aschaffenburg begrüßen. Hallo, grüß Sie Gott.
Hallo, grüß Gott, Herr Schneider. Vielen Dank für Ihre wunderbaren Ausführungen. Ich habe eine Frage, die ist etwas alternativ. Das Wasser ist ja auch ungeheuer wichtig für die gesunde Haltung unseres Leibes. Man sagt, das Wasser ist als Lösungsmittel so wichtig, weil ja alle Stoffe, die im Stoffwechselprozess anfallen, über das Wasser versorgt und entsorgt werden müssen. Stimmt es, dass das reine Osmosewasser, das man heute in solchen Filtergeräten bekommt, das eigentlich Beste ist, was wir machen können mit Wasser?
Das ist jetzt eine sehr interessante Frage. Erstens erwischen Sie mich ziemlich kalt, weil ich mit Osmosewasser mich noch nicht so beschäftigt habe. Aber was ich Ihnen sagen kann ist, wenn Sie reines Quellwasser nehmen, also wirklich reines Quellwasser, ich will jetzt gar keine Werbung für irgendeine Firma machen, sondern Sie gehen einfach in einen guten Getränkeladen und holen sich dort reines Quellwasser. Und Sie lassen dieses Quellwasser einen Tag in der geschlossenen Flasche am Fenster stehen. Und benutzen Sie anschließend ganz normal zum Trinken. Dann haben Sie diesem Wasser und auch Ihrem Körper den größten Gefallen getan. Was da genau passiert bei der Ionisierung, kann ich Ihnen nicht sagen. Bei unserem Thema hier, wo es ja um Zucker und um Diabetes geht, spielt Wasser deswegen eine so große und hervorragende Rolle, weil, wie Sie schon richtig gesagt haben, die Gesundhaltung unseres Körpers vom Wasserhaushalt abhängt. Übrigens, eins der Anfangssymptome der Zuckererkrankung ist plötzlicher Heißdurst, möchte ich mal sagen. Also so wie es Heißhunger gibt, gibt es auch Heißdurstattacken. Also immer darauf achten, dass Sie genügend gutes Wasser bekommen, das aus einer Glasflasche am besten stammt, das frisches Quellwasser ist und das auch ein bisschen den Licht des Tages gesehen hat.
Okay, vielen Dank.
Bitte sehr. Danke. Wiedersehen und schöne Grüße nach Aschaffenburg an den Moin.
Ja, danke. Ne?
Bitte. Auf Wiederhören. Wieder. Unsere nächste Anruferin ist Frau Eichstädt. Sie rufen uns aus Grafrath an. Guten Morgen.
Guten Morgen, grüß Gott in die Runde. Ich habe nur eine Frage. Ich habe hier etliche Bekannte, die eben auch Zucker haben. Ja. Und habe eigentlich im Garten zusätzlich Riesenstauden an Topinambur. Verzehr die natürlich selbst in kleinen Mengen, aber ich habe einen Artikel gelesen, dass Topinambur sehr gut bei Diabeteskranken wirken sollte.
Ah, das geben wir doch gleich an Herrn Schneider weiter, was er zu Topinambur sagt. Danke.
Also das stimmt auf jeden Fall. Bitte machen Sie sich aber schlau darüber, wo Ihre Pflanze wächst. Also Sie haben gesagt, große Stauden. Wenn die nah an der Straße stehen oder so, dann würde ich da ein bisschen vorsichtig sein. Wenn überhaupt bei Staudenpflanzen ist es sehr wichtig, ist der Standort sehr wichtig. Wenn Sie das Gefühl haben, es handelt sich um eine gesunde Pflanze, die also jedes Jahr wiederkommt, die schöne Blüten austreibt und so weiter, dann sind Sie herzlich eingeladen, die auch zu ernten und zu benutzen.
Gut, dankeschön.
Bitteschön.
Okay. Vielen Dank, Wiederhören.
Auf Wiederhören. Genau. Können Sie noch was dazu sagen, welche Stoffe gerade bei Topinambur, worauf Topinambur wirkt?
Ja gut, ich sage Ihnen eine andere Pflanze, die so ein bisschen ähnlich ist, das ist der Sanddorn. Die Sanddornbeere ist eine der Superfrüchte, die bei der gesamten, sagen wir mal, Prävention gegen Diabetes und andere chronische Erkrankungen eingesetzt wird. Man spricht davon, dass Sisandron das auch sozusagen ein frühzeitiges Altern verhindern kann. Das liegt vor allem an Edeka. Ich mache keine Werbung für eine Handelskette, sondern das ist ein Merkspruch, den wir gehabt haben in der Ausbildung. Fettlösliche Vitamine sind E, D, K und A, also Edeka. In der Sanddornbeere sind die Vitamine E, B, K und A bereits enthalten. Und das Vitamin C kommt noch hinzu, und zwar in so einer großen Menge, dass man die Sanddorn auch als Zitrone des Nordens bezeichnet. Bei der anderen Pflanze, die wir vorhin erwähnt haben, sind auch fettlösliche Vitamine enthalten. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp. Fettlösliche Vitamine sind sehr wichtig für unser Sehvermögen. Sie wissen, bei Menschen, die also Zucker haben oder Zucker entwickeln, ist die Sehschärfe bzw. das Sehvermögen auch immer eingeschränkt. Und das Vitamin K ist eins der wichtigsten fettlöslichen Vitamine. Und zwar gehört das zur sogenannten Blutgerinnungskaskade. Mhm. Unser armer, also meiner war es ja nicht, aber euer Ludwig II., der war ja ein Bluter. Also hat an der Bluterkrankheit gelitten. Und das ist ein genetischer Ausfall der Synthetisierung von Vitamin K im Körper. Das heißt, er hat kein Vitamin K synthetisieren können. Und dann geht diese sogenannte Gerinnungskaskade nicht, funktioniert nicht. Übrigens, das Makomar funktioniert genauso. Das wirkt auch auf dieses Vitamin K. Ja, und dann natürlich das Vitamin B, das also in beiden dieser Pflanzen, Sanddornbeeren und auch in Turmonin, enthalten ist. Ist ein Nervenschutzvitamin. Sie wissen ja, bei Zuckererkrankungen, Polyneuropathie haben wir schon angesprochen, Nerven brauchen unsere Hilfe und das geht am besten mit Vitamin B.
Ja, danke für Ihre Frage von Frau Eichstädt über Topinambur und gleich dazu die Überleitung dann auf die Sanddornbeere. Natürlich Sanddornsäfte auch am besten aus dem Reformhaus oder auch Bioladen beziehen. Frau Altenbeck, auch Sie haben uns angerufen aus der Nähe von Mühldorf. Ich grüße Sie herzlich.
Grüß Gott. Ich wollte bloß wissen, wie man die Mistel, ob man da die Beeren nimmt. Er hat von weißbeeriger Mistel gesprochen. Und wie man die verarbeitet, ob man da Saft macht ob man die, einfach die Beere isst.
Ah, das ist auch eine gute Frage. Auch da nehme ich mal an, auch mal bitte nicht die Beeren nehmen, die an der Straße wachsen, sondern ein bisschen im Wald
drinnen. Wobei man dazu sagen muss, die Mistel ist ja eine Schmarotzerblume, das muss man ja ganz ehrlich, oder Schmarotzerpflanze, die also sozusagen ganz oben in den Bäumen nistet. Also es empfiehlt sich eigentlich nicht so sehr, da jetzt mit der goldenen Sichel hinaufzusteigen und die Sachen herunterzuholen.
Ach, wieso? Mein fast 85-jähriger Schwiegervater macht das.
Macht das noch, okay.
Aber die fallen auch runter.
Die fallen auch runter, ja. Aber wenn sie runterfallen, sind sie meistens schon überreif. Und
wenn starker Wind ist, dann reißt es so ein bisschen runter.
Genau. Aber wissen Sie, machen Sie es doch einfach so, gehen Sie in ein wirklich gutes Reformhaus und verlangen Sie einfach die Naturauszugsaft aus der Mistel. Es gibt Firmen, namhafte Firmen, die diesen Auszugsaft herstellen, meistens in 200 Milliliter Flaschen. Und das können Sie kurmäßig anwenden. Ich habe zum Beispiel, ich verschreibe meinen Patienten oft eine Kur aus Mistel und zum Beispiel Crategus, also Weißdorn, wenn wir ein bisschen Probleme mit dem Herzen haben, Angina pectoris Probleme haben, Durchblutungsstörungen haben. Oder mit der Melisse als Beigabe, wenn es mehr um Nerven und um das Vegetativum geht. Also probieren Sie es mal so, 2 Flaschen. Man nimmt da immer so 1-2 Teelöffel am Tag, Esslöffel am Tag. Sie können es auch mischen, aber ich empfehle es nicht. Ich sage immer, man soll die Esslöffel praktisch pro Saft nehmen.
Gut, Frau Altenberg, ist Ihre Frage damit soweit?
Ja, ich in meiner Umgebung sind sehr viele Misteln und ich würde mir auch gerne selber so einen Saft machen.
Gut, dann
mache ich
dann
ihn aus den Beeren oder aus den Blättern?
Machen Sie vor allem die Beeren, nehmen Sie vor allem die Beeren.
Ja. Und also, nur die Weißen.
Und nur die Weißen, bitte. Aufpassen, man kann die Weißen von den Gelben oft schlecht unterscheiden. Warten Sie ein bisschen im Jahr, weil durch den Reifungsprozess kann man dann die Farben besser unterscheiden.
Ja, gut, danke schön.
Bitte schön.
Danke auch für diese Frage. Aus Bad Eisen oder Eilsen, ich kann es nicht genau lesen. Herr Hein, bitte.
Herr Hein, wie heißt Ihr Ort, wo Sie herkommen?
Bad Eilsen.
Bad also Eilsen.
In Niedersachsen ist das.
In Niedersachsen. Oh, da schöne Grüße, ne?
Danke.
Zum weißen Pferd, ja.
Danke.
Bitte.
Ich habe Ihre Sendung jetzt verfolgt. Ich kann nicht so schnell schalten und mit den ganzen Medikamenten und was ist. Ich habe jetzt schon immer gut gehabt mit dem Blutzucker, überhaupt mit den ganzen Blutuntersuchungen, Diabetes 2 und koronarische Herzgruppe, alle Vierteljahre Blutuntersuchung. Jetzt hat sich die letzte Zeit immer festgestellt, vom Blutzucker war er immer gering.
Ja.
Und jetzt mit einmal ist er dann so gestiegen.
Hm. Ja.
Ja. Und von allen Dingen wegen den Tabletten. Ich nehme ja nur die Medikamente ein.
Ja.
Mobil oder wie die 1500.
Jo, darf ich Sie kurz unterbrechen? Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie auf die Webseite entweder hier vom Radio Horeb gehen oder auf meine Webseite, die ist ja dort auch angegeben. Es wird nämlich im Anschluss an die Sendung, werden wir da eine Zusammenfassung von den Pflanzen und Beeren angeben, die Sie vermehrt zu sich nehmen sollten, um den Blutzuckerspiegel niedrig zu halten. Wie gesagt, es geht bei uns in der Pflanzenheilkunde um Prävention, damit es nicht weiter fortschreitet. Mhm. Sie bleiben natürlich bei Ihrem Arzt, nehmen die Medikamente, die er Ihnen verschrieben hat. Sie können aber mit der Phytotherapie, also mit der Pflanzenheilkunde, da unterstützend etwas tun, damit es nicht weiter fortschreitet.
Wozu auch Gemüse gehören, Früchte oder auch Nüsse, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen.
Ja.
Und für alle Hörer, die sagen, das war mir jetzt alles ein bisschen zu dicht, die Sendung kann heruntergeladen werden aus dem Internet oder Sie können sie anfordern beim Radio Horeb CD-Dienst. Die Nummer sage ich gleich noch durch. Nüsse, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Sagen wir noch Wiedersehen zu unserem Herrn aus Bad Eisen.
Ja.
Wiedersehen, gell?
Dankeschön.
Alles Liebe.
Danke.
Genau, danke für Ihren Anruf, Herr Hein.
Gut, also die Nüsse sind natürlich hier etwas ganz Wichtiges. Ich habe hier einen Riesenzettel gemacht mit Nüssen. Jetzt ist leider die Zeit schon sehr fortgeschritten. Ich möchte nur so viel sagen. Nüsse, die Ihnen gut schmecken, also zum Beispiel Cashew-Nüsse, schmecken mir persönlich am besten, sind meistens auch Nüsse, die viel Cholesterin erzeugend sind, also viel praktisch Fettanteile haben. Da muss man als Diabetiker immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber eine geringe Zahl von Nüssen hat einen sehr positiven Einfluss auf die Zelle. Das kommt durch den Lecithingehalt. Lecithin ist und auch das Cholesterin, was daraus folgt, ist ein Schutzmantel für die Zelle. Der darf nur nicht zu dick werden. Also man soll Nüsse mit hinzunehmen. Das hat einfach natürliche Gründe. Schauen Sie mal, wenn früher, sagen wir mal, vor 900 Jahren zur Zeit von der Hildegard, da haben Nüsse zu der bestimmten Jahreszeit immer dazugehört. Genau wie Kastanien, also Esskastanien zum Beispiel. Diese Pflanzen, sozusagen Pflanzenkinder, die Nüsse sind ja Pflanzenkinder, haben bestimmte Eigenschaften, die wir nutzen können. Und zwar speziell als Zellschutz, aber auch gleichzeitig als Ernährungsregulat. Also die helfen uns bei einer langfristigen Ernährungsumstellung. Ja, das war jetzt das Wichtigste zu den Nüssen. Soll ich die Nüsse noch alle nennen, oder?
Jetzt sprechen wir erst nochmal mit der Frau Straub aus Bad Kissingen.
Ja. Einen schönen guten Morgen, Straub.
Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ich habe nur eine kurze Frage. Sie sagten, Weißbrot, also weißes Mehl, ist sehr schlecht.
Ja.
Also ist nicht gut.
Nein.
Und wie ist es mit Dinkelmehl?
Ja, der Dinkel ist zwar ein helles Mehl, aber es ist kein Weißmehl.
Aha, also das kann ich nehmen.
Ja, jetzt passen Sie auf. Achtung. Beim Dinkel gibt es zweiständigen und dreiständigen Dinkel. Wenn Sie bitte mal schauen, es gibt, wenn Sie einfach im Internet suchen oder so, dreiständiger Dinkel, gibt es bestimmte Mühlen in Deutschland, die das noch herstellen.
Bekanntesten ist doch auch Jura.
Ja, also ich wollte jetzt nur keine Werbung
machen. Ja, aber das haben wir auch auf unserer Webseite.
Gut, also zum Beispiel die Firma Jura, die bietet das Dinkelmehl an aus dreiständigem Dinkel. Das ist der ursprüngliche Dinkel, wie wir ihn in Europa seit 1000 Jahren haben. Es gibt auch den zweiständigen. Dieser ist einfacher zu verarbeiten, wird deshalb von den Betrieben häufiger verwendet. Aber das ist eben nicht der Dinkel, der in der Hildegard-Heilkunde verwendet wird. Und deswegen warne ich immer ein bisschen, weil man einfach sagt, oh, Dinkel kann ich nehmen, Dinkelbrot kaufe ich und so weiter. Achten Sie drauf, um was für ein Dinkel es sich handelt. Aber Sie haben recht, der Dinkel hat eine schwächere Insulinausschüttung zur Folge. Man kann mit Dinkelhabermus, mit dem Habermus von dem dreiständigen Dinkel, was man zum Beispiel morgens essen sollte, auch wenn man Diabetiker ist, kann man das tun, kann man den Blutzuckerspiegel senken. Man kann viel für die Diabetes tun mit diesem Habermus. Die Rezepte findet man übrigens auch bei der Firma Jora.
Mhm. Herr Schneider, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Frau Böhler. Es war eine wunderschöne Sendung.
Ja, vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Und alles Gute wünsche ich Ihnen.
Ja, danke schön.
Jetzt wissen wir nicht, wo sie her war. Wo war sie her?
Frau Schraub aus Bad Kissingen. Sie waren mit unserer letzte Hörerin. Jetzt kommen wir langsam dem Ende entgegen hier unserer Gesundheitssendung mit Heilpraktiker Josef Karl Schneider. Herr Schneider, Sie sind Hildegard-Therapeut, Sie sind Gesundheitsberater. Vielleicht noch zum Abschluss unserer Sendung jetzt Empfehlungen, wo Sie sagen, das würde jetzt die heilige Hildegard zu manch einem, der unter der Zuckerkrankheit leidet, das würde sie empfehlen, obwohl sie in den Schriften nicht namentlich über den erhöhten Blutzuckerwert gesprochen hat.
Aber sie hat namentlich über das Maßhalten gesprochen. Und das ist natürlich etwas, was ich hier, was vielleicht auch ganz gut an den Schluss der Sendung passt. Denken Sie immer daran, die Diabetes 2, der Alterszucker oder wie ich immer sage, der erworbene Zucker, der wird, wie der Name schon sagt, erworben. Das heißt also, wenn Sie Ihre Lebensgewohnheiten ein bisschen umstellen, auch wenn es manchmal schwer fällt, mir fällt das auch schwer, wenn Sie das ein oder andere von den Tipps, die wir Ihnen heute geben konnten oder die auf den Webseiten stehen, verwerten können, im täglichen Ernährungs, wie soll man sagen, in der Ernährungspraxis, dann tun Sie sehr viel für Ihren Körper. Achten Sie darauf, dass Sie solche Dinge wie weißen Zucker, weißes Mehl, dicke Fette, wie ich immer sage, also so steroide Fette, die wirklich, wo schon der Löffel drin steht, bevor man irgendwas tut, dass Sie das ein bisschen meiden. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Ernährung sehr abwechslungsreich gestalten, so abwechslungsreich wie möglich. Und haben Sie Freude am Kochen mit den Pflanzen, die wir vorgestellt haben. Die Pflanzen sind Lebewesen, die haben eine Essenz, einen Charakter, man kann das feststellen. Und sie sind sozusagen von Gott uns geschenkt worden, damit wir gesünder werden. Für jedes Leid ist ein Kraut gewachsen, haben schon viele gesagt. Und das steht in der Bibel. Und was da drin steht, sollte man ab und zu beachten, habe ich mal gelernt.
Und das Auge, vielleicht freut es sich auch, wenn es schöne Pflanzen sieht. Und wie nähren wir das Auge, indem wir vielleicht viel rausgehen und uns an der frischen Luft bewegen? Auch das noch als wichtigen Hinweis.
Genau, habe ich vergessen. Also die Bewegung gehört unbedingt dazu. Und zwar, Achtung, verzichten Sie auf Joggen oder auf Bewegungen, die Ihnen die Zunge aus dem Halse treibt. Das ist nicht das, was unter Bewegung verstanden wird in dem Zusammenhang. Bewegen Sie sich ganz normal. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre 600 Meter am Tag mindestens einhalten. Ich plädiere für das Doppelte.
Also zur übernächsten Busstation laufen in Zukunft?
So etwas, das Auto nicht immer genau vor die Tür stellen, so wie ich das heute gemacht habe oder so. Treppen laufen, wenn man es kann. Bitte, wenn Sie eine Herzkrankheit haben oder ein Herz-Kreislauf-Problem haben, dann machen Sie bitte solche Sachen nicht, wie jetzt, ich sage mal, keine Hundespiele, wenn man herzerkrankt ist. Also nicht laufen, keine großen Treppensteigen und so weiter. Aber wenn Sie einigermaßen gesund sind, dann erhalten Sie sich gesund mit maßvoller Bewegung. Wie gesagt, das Maß, das hat die Hildegard auch immer wieder gesagt, ist das Maß aller Dinge.
Und dass man sich vielleicht einfach die Freude bewahrt, immer wieder die Umgebung zu erkunden. Und
ja, zum Beispiel. Also ich habe jetzt gerade gestern etwas festgestellt, was ich noch gar nicht wusste, dass wir nämlich zum Beispiel eine Menge Pilze im Garten haben. Das habe ich nur deswegen festgestellt, weil ich einen Zaun reparieren musste, weil wir jetzt einen Hund bekommen. Naja, also solche Dinge sind halt eben auch sehr hilfreich, wenn man sich einfach mal 20 Minuten, 30 Minuten in der frischen Luft bewegt, egal wie das Wetter ist.
Ja, danke, Herr Schneider, dass Sie heute hier unser Gast waren. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, fürs Zuhören, für Ihre Anrufe. Das war die Gesundheitssendung, heute überschrieben Blutzucker natürlich senken. Wir haben über die heilende Kraft edler Pflanzen und Früchte gesprochen. Unser Gast war aus Germering bei München, der Heilpraktiker, Hildegard Therapeut und Gesundheitsberater Josef Karl Schneider. Wer gerne Kontakt mit Herrn Schneider aufnehmen möchte, Sie rufen beim Radio Horeb Hörerservice an oder gehen auf unsere Homepage horeb.org. Dort haben wir die Kontaktdaten bereitgestellt und wir werden auch im Laufe des Tages alle benannten Früchte und Heilpflanzen und Kräuter noch auf unsere Website stellen, www.horeb.org. Die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice, das ist die 08328 921 110. Und möchten Sie eine CD bestellen, wählen Sie am Ende die 120. Dann erreichen Sie den Radio Horeb CD-Dienst. Alle Rufnummern und Informationen wie immer auch auf unserem Programmfaltblatt. Das können Sie sich anfordern, das Programmfaltblatt beim Radio Horeb Hörerservice. Enden möchte ich heute unsere Sendung mit einem Wort von einem Zitat unseres emeritierten Papstes Benedikt. Er hat gesagt, Freiheit bedeutet nicht, sich auszuleben und für autonom zu halten, sondern sich nach dem Maß der Wahrheit und des Guten zu richten und so selbst wahr und gut zu werden.
Ja,
In diesem Sinne wir uns, ihr
Gottes Segen, Josef Schneider
und Sabine Böhler. Behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.